Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination, Fantum und Aktivismus. Der Gast der dritten Folge, Mascha Kurella. Ein Interview mit der Berliner Musikerin anlässlich ihres aktuellen Albums Woanders, auf dem sie Lyrik des Schriftstellers Thomas Brasch vertont hat. Ein Gespräch über die Wende, den schnöden Mammon, über Homecomputer und Empowerment und natürlich über ihre Musik.
Na gut, Mascha, es nützt hier alles nichts.
Dann lass uns doch mal.
Genau. Loslegen. Ach, ich freue mich sehr. Die dritte Folge an diesem wunderschönen Herbsttag in Berlin 2021, sagt man. Die wunderbare Musikerin Mascha Kurella. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Mascha, wie geht es dir?
Och, eigentlich heute echt ganz gut. Das war sehr schön, dass die Sonne schien heute Morgen.
Ja, ne?
Ja.
Toll.
Und auch die Aussicht, dich zu treffen und so.
Ich finde auch, ich habe mich total gefreut auch. Wann war das jetzt? Im Februar? Diesen Jahres haben wir Woanders rausgebracht, ne? Dein Album, dein erstes deutschsprachiges Album, ein sehr tolles Album. Wie ist das für dich? Februar, liegt das schon super weit zurück oder bist du noch total drin im Thema?
Also ich bin noch total drin im Thema, aber es liegt trotzdem total weit zurück. Einfach, weil ich auch ganz woanders war, passenderweise. Da war ich in Istanbul und jetzt war ich sehr viel unterwegs noch und auf Tour und so. Und es ist sehr viel passiert mit dem Album, von daher kommt es mir schon so lange hervor.
Genau, jetzt im November sind das dann die finalen Konzerte in Deutschland, also die letzte, also beziehungsweise jetzt, du hast ja noch diesen Abend im Babylon, da diesen Brasch-Abend. Mhm. Ist das dann abgespielt, wie man im Theater sagt, oder siehst du da für 2022 noch weitere Konzerte?
Ja. Ja? Also mein Booker hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und hat ein paar Anfragen für Februar. Ich glaube, wir machen im Februar noch eine kleine Runde.
Ah, cool.
Und dann mal gucken. Ich glaube ja, es ist ja so ein bisschen so ein Out-of-Time-Topic, so ein bisschen. Kann man ja auch in 3 Jahren noch drüber reden. Also ich habe nicht vor, in 3 Jahren noch nur woanders Konzerte zu spielen, aber ich glaube, das ist nicht komplett verschwindet einfach.
Ja, wir müssen vielleicht den Leuten nochmal erzählen, was denn woanders nochmal genau ist. Also vielleicht einfach nochmal kurz, ganz kurz in a nutshell die Geschichte. Du hast irgendwann Thomas Brasch für dich entdeckt.
Genau, ich bin über Marion Braschs Buch Ab jetzt ist Ruhe auf diese Familiengeschichte gestoßen und habe mir dann die Texte der ihrer Brüder so angeguckt und bin dann bei den Gedichten von Thomas hängen geblieben, von Thomas Brasch. Und die haben dann so eine Art Eigenleben entwickelt in meinem Kopf und dann fing ich halt die an zu singen und dann entstanden dann Songs und damit fing halt alles an und dann ist es ein ziemlich aufwendiges Projekt geworden, was aber eigentlich gar nicht als Album konzipiert war ursprünglich und fürs Hau entwickelt wurde und sozusagen ein Abend war, in dem die Texte auf die Bühne gebracht werden sollten und ein Raum für die sozusagen hergestellt werden sollte mit verschiedenen Leuten, also nicht nur Musikern, sondern waren auch andere Künstler mit dabei.
So gesehen war eigentlich das Album so eine Art Zweitverwertungsprodukt, oder kann man sagen? Oder hast du es von vornherein alles so im großen Ganzen gesehen? Also da gibt es die Theaterinszenierung und das Album und so weiter.
Nee, ich habe kein großes Ganzes gesehen.
Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass du damals mit mir geschrieben hast, hättest du vielleicht Lust, dass irgendwie, keine Ahnung, könnte man da nicht auch eine Platte rausmachen oder so. Also ja. Du warst ja, glaube ich, noch, kann mich daran erinnern, dass das genau das ist. Deswegen natürlich eine doofe Frage, aber hätte ja sein können, dass du das von vornherein irgendwie, dass da ein großer Masterplan da war, aber war es, glaube ich, nicht.
Nee, war kein Masterplan. Das war schon eher eine Sache, die echt eine eigene Dynamik hatte und die aber auch so einen langen Atem hatte, weil es einfach auch interessant genug war, glaube ich, auch für mich.
Also ich glaube schon, dass du super vielen Leuten jetzt auch Thomas Brasch nahegebracht hast, also mir auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich schon mal von ihm gehört, aber jetzt so intensiv auch nicht damit auseinandergesetzt. Und das habe ich auch von ziemlich vielen Leuten gehört, dass sie tatsächlich durch dich auf Brasch gekommen sind. Ich meine, du hast ja schon mal eine Coverplatte oder eine Auseinandersetzung mit Werk von anderen. Da gab es ja mal das Album mit
Speak Low.
Speak Low mit Löwe und Weil und Sachen. Mhm. Für dich das Libretto eines anderen oder also hier war es ja tatsächlich klassische Librettoarbeit, es gab ja Texte ohne Musik?
Weiß ich gar nicht, ob es so eine klassische Librettoarbeit war. Für mich war es eher so, dass ich die Texte dann so sehr zu meinen gemacht habe irgendwie, dass ich es dann doch wieder anfühlte wie ein Album machen. Ich glaube, sonst hätte ich es auch gar nicht gemacht. Also ich hatte jetzt tatsächlich nicht den Anspruch, Thomas Brasch zu vertonen und ich hatte auch nicht diesen Anspruch, den Leuten Thomas Brasch näher zu bringen. was total toll ist, dass es passiert ist. Und ich freue mich auch total über dieses Feedback tatsächlich. Aber der Motor war sozusagen ganz persönlicher, machen lassen hat.
Wann bist du angefangen, darüber nachzudenken? Oder wann hast du angefangen, erste Lieder mit dem Material zu schreiben?
2018.
Okay, ja. 2018.
Oder 2017. So. Ich glaube Ende 2017 und dann hatte ich so einen Score gemacht. Da habe ich schon ein bisschen was verwurstet davon. Und dann habe ich angefangen, sozusagen die Texte oder diese ersten Skizzen zu Freunden zu schicken. Auch befreundeten Künstlern, also Diana Necke, diese Filmmacherin, und Christina Runge, Dramaturgin, die auch mit Goffscore zusammenarbeitet, und habe sozusagen gar nicht auf so einer internen Musikerebene, sondern eher so mit Leuten aus einem anderen Bereich sozusagen versucht rauszukriegen, was die Texte bei denen triggern und warum das so bei mir knallt. Und und bin halt über diesen Austausch mit den Leuten zu einer Form gekommen, oder wir sind da zusammen zu einer Form gekommen, wie wir diese Texte irgendwie auf die Bühne bringen wollen.
Ja.
Und das war 2019, im Dezember waren wir damit im Hau.
Wenn du sagst, die Texte knallen so, was knallt an Brasch-Texten so?
Die haben halt so eine krasse Auseinandersetzung bei mir aufgemacht mit meiner eigenen Geschichte. Ich glaube, jetzt rückblickend habe ich, glaube ich, diesen Spruch von Brasch sehr zu Herzen genommen, dass man so einen anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte haben kann und darf. Und das ist halt, hat bei mir ausgelöst, tatsächlich, glaube ich, so eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte und mit der Geschichte meiner Familie und woher ich komme und wie ich die Zeit nach der Wende erlebt habe. Und ich bin halt als Kind in Ostberlin aufgewachsen und dann war halt sozusagen meine Jugend so in der Wendezeit oder Nachwendezeit in den 90ern. Ja. Und ich habe dann nochmal einen anderen Blick drauf gekriegt auf diese Zeit einfach.
Genau, zu Braschs Biografie, der ist ja dann aber irgendwann mal auch in den Westen, ne? Und wieder zurück irgendwann. Du warst nie im Westen, oder? Hast dich nie lange im Westen aufgehalten, oder?
Ich bin noch im Westen, seit ich 14 bin.
Ich meine jetzt, den räumlichen Westen.
Ah ja, ich war in Madrid, das ist der Westen, das ist der Osten, keine Ahnung. Ich habe ein halbes Jahr in Madrid gelebt, ich habe ein Jahr lang in Argentinien gelebt.
Ja, okay.
Aber ich habe nie in Hamburg gelebt oder so, Köln.
Genau, das meine ich jetzt. Ich meinte den deutschen Westen. Genau.
Den deutschen Westen. Nee, aber also ich habe es nie empfunden. Ich habe das jetzt nicht. Es ist eigentlich eine Auseinandersetzung, die ich jetzt später angefangen habe. Auch dieses Bewusstsein dafür, dass da irgendwas dann doch, dass da doch eine andere Prägung ist oder so. Und die mir auch ein paar Sachen rückblickend erklärt. Aber in erster Linie habe ich mich ja immer mit Berlin identifiziert und. Aber das ist genau das Ding, was ich sozusagen über diese Auseinandersetzung dann für mich rausgefunden habe, dass ich da auch einen großen Teil irgendwie auch aufgegeben habe, ne? An Identität, die.
Du meinst denn Ostidentität oder also ostdeutscher Identität oder?
Ja, eigentlich gar nicht mal so sehr ostdeutsche Identität, sondern vielleicht generell eine Ostidentität. Meine Eltern kommen ja aus der Sowjetunion, die sind irgendwie in den 70ern aus Moskau nach Berlin gekommen und haben halt auch so eine eigene Migrationsgeschichte dann natürlich damit. Und in diesem Kosmos bin ich halt aufgewachsen. Ich war im Sommer mal in Moskau und bei Freunden meiner Eltern und bin dann da auch in diese in diese Perestroika-Zeit reingekommen und habe sozusagen meinen ersten bewussteren politischen Auseinandersetzung eigentlich eher da gehabt. Also ich glaube, von daher ist das fast noch prägender gewesen als die klassische ostdeutsche Geschichte oder so. Für mich jetzt persönlich.
Also dass du schon sagen willst, dass du von der russischen Kultur stark beeinflusst bist oder dass sie dich geprägt hat, einfach auch durch deine Eltern und den familiären Background auf der Seite sozusagen. Genau, und der Westen, der kam dann einfach plötzlich so in dein Leben reingegrätscht, sozusagen, der Westen und seine westlichen Ideale und seine Mechanismen und seine Dynamiken. Wie hast du es dann damals erlebt? Ich meine, hast du da eigentlich schon als die Wende kam, warst du da eigentlich schon musizierend unterwegs?
Nee, überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, ich wäre im Osten auch nie Musikerin geworden. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dafür gab es gar keinen Raum und keine Orte und keine Notwendigkeit so richtig.
Wie bist du dann drauf gekommen?
Aufs Musikmachen? Tatsächlich einfach, weil die Räume in Berlin dann da waren zu der Zeit. Also in den 90ern, weil in meiner Umgebung alle Leute Musik machten und ich... Also ich habe schon immer ein bisschen Gitarre gespielt. Mein Bruder hat sehr viel Gitarre gespielt.
Ja.
Aber ich dachte mal, okay, meine Eltern haben auch ein bisschen das Gerücht verbreitet, er wäre musikalisch, ich nicht und so. Das habe ich einfach mal geglaubt.
Okay, du hast, verstehe.
Und dann ist mein Bruder nach Moskau gegangen, nach der Wende.
Und dann war plötzlich Platz.
Und dann die Gitarre war da. Er hat die Gitarre da gelassen und ich war auch in seinem Zimmer, hatte die Gitarre und so. Und dann hatte ich so ein bisschen, habe ich angefangen, ein bisschen Musik zu machen für mich. Und dann waren tatsächlich einfach die Leute, die ich getroffen habe und die Orte sehr davon geprägt.
Ja, wie alt warst du dann, als du dann irgendwann mit Leuten zusammen im Proberaum standest und plötzlich so in so einer Bandsituation?
16, 17.
Mhm. Wow, und okay, und vorher, also nicht die klassische frühmusikalische.
Nee, gar nicht.
Ich hatte null.
Nee, ich habe gar keine.
Was voll krass ist, finde ich.
Wusstest du es nicht?
Nee, bislang nicht.
Also ich Autodidakt,
ja. Nee, ich meine, ich finde es krass, weil wenn man dich halt irgendwie, also wenn man dich halt irgendwie kennt, wenn man dich auf der Bühne und so weiter und so fort, dann würde man ja sofort sagen, ganz klare Musikerin. Ja, ich würde schon sagen, also wenn mir jetzt sozusagen eine Berufsbezeichnung für, wenn ich mir eine für, also wenn ich eine für dich bräuchte, um mich zu beschreiben, würde ich dich auf jeden Fall als Musikerin, und zwar als Vollblutmusikerin, wie man so schön sagt, das ist ja auch so ein tolles Wort, Vollblutmusikerin, ja. Als hätte man nicht auch noch andere Qualitäten, aber nein, aber du bist ja auf jeden Fall eine Musikerin, also zweifelsohne, was man ja auch immer, keine Ahnung, also ich meine, du hast ja auch deine ganz eigene musikalische Sprache gefunden im Laufe der Jahre und so, und ob du jetzt irgendwie Brush-Texte anpackst oder deine eigenen Lyrics vertont oder so, das ist ja immer unverkennbar Macha Corella. Und das ist natürlich schon interessant, dass du dann erstmal in der eigenen Familie bis zu einem bestimmten Punkt erstmal als unmusikalisch gegolten hast. Das ist ja, schon
ich habe ja so Leistungssport gemacht. Ich war ja in einer Sportschule tatsächlich. Da.
Ach, eine ganz andere Richtung.
Das ist sozusagen meine DDR-Sozialisierung.
Okay, aber was dann das Studieren angeht, bist du dann aber nicht in die Sportrichtung geschlagen, sondern bist dann in die sprachliche Richtung, ne?
Ja, genau. Nee, ich habe dann tatsächlich Probleme gehabt mit dem Rücken und hatte so ein bisschen, ich musste dann aufhören.
Welche sportlichen
Disziplinen? Ich habe gefochten. Das war auch ganz cool, weil Fechten war so in der DDR, glaube ich, die einzige Sportart, die so definitiv eher so ein bisschen losermäßig unterwegs war. Und
wieso, was war losermäßig im Fechten?
Die hatten keine guten Fechter.
Also, ach so,
okay. Und wie auch die, und es wurde auch nicht gedopt und so. Es war eher so ein bisschen so eine, das war so die Partyfraktion auf der Sportschule.
Ah, okay.
Ja, die hatten immer so den Ruf, die Fechter.
Aber das war dann so ein Sportgymnasium?
Ja, das war, okay. Nee, das nannte sich Kinder- und Jugendsportschule.
Und wie lange ging das dann? Aber bis
kurz vor der Wende.
Okay.
Ich habe das mit 14, habe ich es aufgehört. Genau, und aber ich meine, das vier, fünf Jahre habe ich das ziemlich intensiv gemacht. Und dann
okay. Richtig mit Wettkämpfen und all dem?
Ja, schon richtig mit Wettkämpfen. Ich war nicht besonders wettkampftauglich. Ich glaube, ich war einfach nicht Kämpfer genug oder so.
Okay.
Keine Ahnung, aber schlecht war ich nicht.
Okay, lustig, okay, aber wie ist, das war einfach nur, weil um dich herum damals plötzlich alle angefangen haben, Musik zu machen.
Ein bisschen. Also ich war ein... Also wie gesagt, die Gitarre blieb von meinem Bruder und dann war ich mit 14, 15, 16 immer in den Sommerferien noch in Moskau und da dann auf dem Dorf mit so Freunden, Freunden meiner Eltern und deren Kindern, und dann gab es da irgendwelche auch jugendliche Studenten, die dann irgendwie da keine Ahnung was machen mussten, Kartoffeln einfahren und so, und dann gab es dann so diese klassische Lagerfeuersituation mit Gitarre spielen und so. So ein Kram habe ich dann.
Ja, da hast du dann aber auch schon mal nach der Gitarre gegriffen.
Da habe ich schon auch mal nach der Gitarre gegriffen. Also dann eben halt russische Lieder gesungen. Also das war dann so.
Ja, also russische Folk-Songs.
Genau, so russische Ballen-Lieder, die mich halt irgendwie gekriegt haben. Ja.
Und der westliche, der westliche Pop-Rock sozusagen, was hat dich dann, wie hat dich das denn erreicht?
Das kam eigentlich so erstmal über so eine Jazz- und Impro-Geschichte. Also ich glaube, so Anfang der 90er bin ich dann irgendwie zu irgendwelchen Jam-Sessions gegangen, die es dann hier so überall gab und wo man echt auch nichts können musste und trotzdem total gefeiert wurde. Und ich habe auch ein bisschen dann Saxophon angefangen zu spielen und so eine Sache und habe eigentlich eher über diesen Jazz und Experimental-Kram, so John Zorn und so, war ja damals viel in Berlin, Fred Frith und Naked Lunch und so Kram mit dem Tacheles und so die ganzen Off-Orte, wo dann so krasses experimentelles Zeugs gespielt wurde.
Ja.
Was ich gar nicht zuordnen konnte, aber was ich irgendwie echt flashig fand. Einfach weil ich auch die Orte cool fand.
So frei nach dem Spruch, Musik ist immer dann interessant, wenn man sie nicht versteht.
Genau. Ja, und dann habe ich versucht, so halt dann nachzuspielen. Das ist absurd. Aber dann habe ich so Hannes und Max und so die Leute von Contriva kennengelernt.
Genau.
Weil die in die gleiche Schule gingen. Und die hatten dann tatsächlich, die haben dann Platten gehabt zu Hause. Ich hatte ja nie Platten. Sowas. Also ich hatte. Und die haben sich sehr für so amerikanische, britische Indie-Musik interessiert. Und dann bin ich darüber so.
Cooles Wissen, wie man damals gesagt hat.
Genau. Und dann habe ich da eigentlich erstmal so in sowas von Songs gehört.
Wow. Aber du bist dann so ein bisschen so der Improv oder leicht angejazzte Sound ist ja dann tatsächlich von deiner ersten Bands. Also wie war das dann? Ich meine, du hast ja dann damals zweigleisig irgendwann gefahren. Du hattest dann halt Mina und Contriva.
Ja, also was ich hatte, es gab halt diese beiden Bands gleichzeitig und ich habe in beiden Bands sozusagen mitgespielt.
Ja, du bist in beide Bands eingestiegen.
Genau. Also, Mina war ich von Anfang an dabei. In Contriva bin ich irgendwie eingestiegen, da habe ich den Bassisten ersetzt.
Ja, was mich daran immer interessierte, weil da war ich ja noch der kleine Maurice, der im Münsterland gelebt hat, zu Hause, genau. Und ich habe natürlich auch, ich hatte tatsächlich dann auch alle Mina-Platten Contriva nicht, aber Mina-Platten hatte ich alle. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren damals...
waren nur zwei Alben, glaube ich.
Und ja, aber bei Mina gab es ja diese ganzen EPs damals, kann ich mich daran erinnern. Genau. Weißt du, die, genau. Mhm. Vielleicht hat damals das Label Bungalow in Berlin es einfach besser geschafft, ins Münsterland zu senden, als wo kamen die Contriva-Sachen damals nochmal?
Bei Monika.
Bei Monika, genau.
Und wir hatten ein eigenes kleines Label, Lockmusik.
Ja, genau, Lockmusik, genau. Jedenfalls, Mina ist ja zu einer Zeit passiert, als dann eben dann in England so Sachen wie Stereolab passiert sind oder halt in Chicago eben Sachen wie Tortoise und so. Und die war ja da wirklich eigentlich im Grunde genommen fast, also es war ja die gleiche Zeit und sozusagen das gleiche Experimentierfeld, wenn man so möchte. Jetzt mit deinem Background ist das ja sozusagen, da muss man ja davon ausgehen, dass das eine Art von Zeitgeist gewesen ist.
Ich glaube schon.
Oder? Weil du bist jetzt, also so wie du es schilderst, wie du zur Musik gekommen bist, und ich würde dich auf jeden Fall ja auch immer als treibende Kraft in diesen Bands durchaus auch ansehen, so stilistisch auch durchaus Einfluss nehmend, oder?
Wahrscheinlich.
Schon, ja.
Also wir.
Dann ist das ja wirklich, dann muss es ja wirklich eine Art von Zeitgeist gewesen sein, den du damals auch mit so ertastet oder erspürt hast oder so, oder? Weil ich meine, es waren ja noch unbespielte Felder, also diese Formen, die sich da damals ergeben haben.
Ja, wir waren da tatsächlich, ich meine, das waren wirklich, wirklich Bands, ne, die gemeinsam Sachen entwickelt haben. Das war in dem Sinne.
Nee, das waren schon Bands, ist klar, aber du hast es mit. Aber ich meine, ja, ich wollte ja nur sagen, so über deine, jetzt über den eben beschriebenen biografischen Weg, ist es halt schon lustig, oder?
Wie das total. Also ich glaube, dass was da einfach natürlich die ganze Zeit echt in der Luft lag, war dieses Club-Ding, diese Techno- und House-Schiene, die sozusagen aus allen Türen rauskam.
Ja, plötzlich war alles genau.
Und, und dann diese ganzen Einflüsse, die dann jeder so einzeln mitbrachte. Also Hannes da mit seinem Gitarrenkram und ich mit dem Jazz-Zeugs. Ich habe ja am Anfang bei Mina auch Saxophon gespielt tatsächlich, ganz am Anfang. Ja. Bis ich dann irgendwie diese so auf Harmonie abgefahren bin und dann habe ich verstanden, okay, das bringt nichts. Ich muss an die Keyboards oder so, damit ich da diese Harmonien überhaupt reinbringen kann.
Ja.
Das hat sonst keiner
mehr
gemacht.
Mehr Töne als einen gleichzeitig.
Genau.
Ja.
War auf jeden Fall, lag das da in der Luft, glaube ich schon, diese
schon, ne?
Musik, ja, fand ich schon.
Ja. Und dann hast du dich dann, wie du gerade gesagt hast, eben gesagt, okay, ich brauche einfach mehr Harmonie, mehr Melodie, dann kommt man ja zwangsläufig auch irgendwann in die Komposition.
Genau.
Und von dort an ging es dann zu Mascha Corella Solo-Faden sozusagen.
Ich glaube, tatsächlich, was die Tür aufgemacht hat, ist, dass ich einen Rechner hatte, mit dem ich dann selber aufnehmen konnte.
Ja.
Und zum Teil auch einfach, zum Beispiel einfach Aufnahmen zweitverwertet habe oder so. Oder dann nochmal heimlich zu Hause was anders gemacht habe, als das bei den Aufnahmen für die Band passiert ist.
Ja.
Weil ich hatte da nie wirklich einen Zugriff und das hat mich wahnsinnig gemacht, diese Situation, um in einem Studio zu sein und ein Engineer und dann spielt man diese Bandversion und das ist nie so, wie man denkt.
Ja.
Und dann, das war für mich echt ein Kick, sozusagen das selber bestimmen zu können, selber in der Hand zu haben und dann auch so rum experimentieren zu können. Und das war, glaube ich, die Voraussetzung überhaupt dafür, dass ich eigene Songs entwickeln konnte.
Wann hattest du dann so deinen eigenen Home-Recording-Computer? Wann kannst du dich daran noch von das
ungefähr? Ja, 2000 rum.
Okay.
99, 2000, 2001.
Ja. Und das war dann schon auch ein, ein emanzipatorisches Tool, kann man sagen,
total.
Oder? Also absolut. Losgelöst von diesen ganzen nervigen Toningenieuren.
Ja, und auch von der Band und auch von den Bandmitgliedern.
Von den ganzen
Nervköpfen. Und so. Ja, ich weiß gar nicht, doch, die haben mich zum Teil auch genervt. Doch, klar. Aber in erster Linie war es einfach, weil ich das ja gar nicht sozusagen konzeptionell alles durchdenken konnte und wollte, war es für mich einfach überhaupt eine Möglichkeit rauszukriegen, was meine ich denn. Und ich hatte schon Bock, ich hatte irgendwie auch Lust auf eben mehr als jetzt ein atmosphärisches Ding mit so einer Musik hinzustellen. Und ich hatte anscheinend auch echt ein Bedürfnis, auch was zu sagen.
Ja.
Und habe ein bisschen unwegig mich dahin getastet, das dann auch zu tun.
Okay, aber dann hast du, also irgendwann hatte ich die Musik dann schon irgendwie dann auch da so reingezogen, oder? Vielleicht, kann man das so sagen? Also das Bild, oder dass die Musik für dich dann eine Faszination entwickelt hat, wo du dich immer mehr...
Total, ich habe einfach sozusagen diese Elemente vor mir gesehen. Ich konnte sie ja auch dann visuell sehen, wie man einen Song baut. Also weißt du, das war dann irgendwie einfach echt faszinierend, dass das, was sozusagen in der Platte mir als Magic vorkam, plötzlich gar nicht so Magic war, sondern machbar.
Eine Struktur hatte.
Genau, und dass so Sachen sich ergänzen, dass sich Harmonien bilden, wenn man Sachen... Ich hatte ja keine Ausbildung.
Okay, das heißt, also, du hast ja sozusagen über das Komponieren oder auch Arrangieren am Computer eigentlich beigebracht oder dir selbst zu verstehen gegeben, wie sowas funktioniert überhaupt. Wie ist ein Popsong aufgebaut?
Exakt. Welche Harmonien führen wohin?
Was
führt überhaupt zu einer Harmonie und warum passiert das dann? Und das war halt, das war echt flashig. Das war nicht der eigentliche Kick, glaube ich.
Und hast du im Laufe der Jahre irgendwann mal das Gefühl gehabt, also das, weil man wird ja automatisch immer wissender oder eine Wissende, dass sozusagen durch diese jungfräulichen Momente, wo man halt nichts weiß, wo man einfach so Sachen festlegt, die man, wo man noch gar nicht weiß, wo man hinkommt, weil man es noch gar nicht wissen kann. Mhm. Mittlerweile weißt du ja wahrscheinlich viel mehr darüber. Empfindest du das als doof, störend, wie auch immer? Also, dass du dir manchmal wünschst, dass es wieder so naiv in Anführungsstrichen wäre wie früher? Oder denkst du, das ist gut, dass du jetzt da stehst, wo du bist und all das weißt und dir erarbeitet hast, was du über die Musik weißt mittlerweile?
Ja, ich glaube, es gibt ja eh kein Zurück. Von daher empfinde ich das schon auch einfach als wie eine Sprache, die ich gelernt habe. Und finde ich cool, dass ich das sozusagen kann. Also, in bestimmten Rahmen natürlich auch. Und dann auf der anderen Seite suche ich, also es ist natürlich immer noch so, dass Sachen, die man so neu entdeckt für sich, eine andere Faszination haben, aber man kann ja auch woanders hingehen. Also ich empfinde mich ja auch nicht ausschließlich als Musikerin. Ich meine, das ist das, was ich irgendwie echt sehr viel mache in den letzten Jahren.
Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Also im Moment bin ich schon eine Musikerin, aber ich glaube, das, was mich, also ich brauche Musik nicht. Also wenn ich jetzt keinen Auftrag habe und keinen, nicht muss, ich höre auch keine Musik. Ich höre auch, also ich habe so Zeiten, wo ich viel Musik höre, und dann habe ich Zeiten, wo ich gar keine Musik höre und auch wirklich auch nicht in Musik denke und so. Und
was ist es dann für dich? Sind es dann andere Menschen oder Literatur?
Ja, andere Leute, Sprache.
Leute, Sprache, ne?
Sprache auf jeden Fall auch und auch grad tatsächlich auch die unterschiedlichen Sprachen und was passiert sozusagen in der Übersetzung von A nach B, also nicht nur sprachlich, sondern überhaupt, ich meine, auch in der Übersetzung Brasch, ist dieses Brasch-Album ist für mich auch im Prinzip eine Übersetzungsarbeit, wenn man es so will.
Eine Übersetzung in eine andere Zeit oder in eine Emotion,
meine Welt.
In deine Welt?
In meine Welt, also was ja, also sozusagen eine Art Suchen nach einem Verständnis auf dem Weg einer Übersetzung. So. Und Musik ist auch nur eine Sprache oder ein Tool, um das zu tun.
Im Moment arbeitest du ja daran, diese Sachen in der Türkei, ne, in Istanbul, mit Leuten dort vor Ort ins Türkische zu übersetzen, also Brasch ins Türkische.
Genau, also die textliche Ebene ist schon übersetzt ins Türkische.
Aber es gibt auch eine musikalische, ne?
Ja. Und es gibt auf jeden Fall die Idee, das, das zu tun. So richtig super weit sind wir noch nicht gekommen, das lag auch ein bisschen natürlich an der Zeit, in der wir halt gerade leben.
Ja.
Ich habe ein halbes Jahr verbracht, aber habe es auch einfach verbracht mit hin und her fahren und auch noch Produktion hier zu Ende machen und dort Sachen anleiern, aber so richtig weit gekommen bin ich da noch nicht mal gucken.
Aber wie ist es, aber ihr wollt dann schon die klassische westliche Harmonik verlassen und dann schon auch in so eine Zwischentonwelt? Also,
tja, das weiß ich noch nicht. Also ich habe tatsächlich, relativ viel Musik erstmal so gehört, kurdische, türkische Musik und so. Und habe einfach gedacht, wow, das ist ein ganz schön ambitioniertes Projekt. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht übernehme.
Ja.
Tatsächlich auch. Was mich halt daran echt, oder was mich bis jetzt da sozusagen noch bei der Stange hält, ist zu merken, wie erstens, dass die Übersetzung sehr gut geworden ist, diese Texte von Thomas Brasch ins Türkische. Das muss total toll, weil die Leute drehen durch, wenn sie das lesen, finden das total toll. Das ist, das trifft irgendeinen Nerv, der ist wirklich eben auch dort da, also, und das ist wahrscheinlich ein anderer, und das irgendwie, finde ich, sonst ein Teil davon zu verstehen, wäre jetzt für mich interessant, aber ich, keine Ahnung, wie, ich hoffe, dass das sozusagen nicht einfach nur ein gefördertes, ambitioniertes Projekt wird, was kein Mensch braucht.
Nichts läuft oder so.
Aber die Texte sind halt übersetzt und
die sind schon da, okay.
Und die sind da und
aber
die
du,
sind
du nimmst den Faden, ja, du nimmst den Faden da aber wieder auf mit der Produktion, weil du warst ja da, wann war das letztes Jahr? Oder?
Dieses
nicht, im dieses Jahr
bis war April
ja.
War ich
komme immer total durcheinander mittlerweile.
Aber bis April war ich da und die Vorstellungen sind jetzt für Juni 2022 geplant. Also es gibt ja tatsächlich Termine dafür. Also von daher, ich muss da schon irgendwas hinstellen.
Aber hast du denn auch, wenn du sagst, manchmal, ich brauche eigentlich gar keine Musik und ich meine, bist ja auf jeden Fall auch sehr sprachlich interessiert, also hast du denn literarische Ambitionen eigentlich? Ich meine, du hast jetzt irgendwie Brasch gemacht, du hast Spanisch studiert, du kannst Russisch, bist im Deutschen auch mächtig, auf Englisch mit Sicherheit ja sowieso auch, klar, logisch. Also das ist ja super viel Sprache in deinem Kopf und du hast ja schon super viele Übersetzungen im Kopf vollzogen, also weil du vieler Sprachen mächtig bist oder zumindest bis zum gewissen Punkt. Hast du da Ambitionen? Würdest du sagen, ja, keine Ahnung, irgendwie ab Lebenspunkt XY, Kinder sind aus dem Haus.
Jetzt dauert noch ein bisschen.
Und dann geht's irgendwie, keine Ahnung, an den Mascha Corella-Roman.
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee, sowas habe ich nicht. Nee. Also ich mag nicht ausschließen, dass ich das mache, aber ich habe natürlich keine, also nee. Also ich finde schon die Kombination sozusagen aus Sprache und Musik echt extrem interessant, wo sich der Fokus auch gerne mehr Richtung Sprache verschieben kann.
Mhm.
Was ja, finde ich, also jetzt beim Album noch gar nicht so, aber ach, ist doch egal, aber auf jeden Fall.
Das finde ich aber bei Nicht-Sänger, SängerInnen, wie man so schön sagt, also wenn jetzt so klassisch, was weiß ich jetzt, Bob Dylan oder so, man jetzt, ich meine, die singen natürlich auch, aber du weißt, was ich meine, wo Leute jetzt tonal nicht immer so super super drin sind und immer so ein bisschen so, sich so einen eigenen Freiraum erschaffen haben. Da finde ich das immer noch krasser, weil sich da sozusagen, weil man da irgendwie sowieso so total viel Bock auf die Sprache haben muss, finde ich. Also um damit das musikalisch passiert. Aber bei dir ist es ja so, du kannst ja auch richtig gut singen. Also intonierst ja auch immer total. Also bei dir ist man ja so voll in der Musik. Also aber für dich ist trotzdem schon wichtig, die Bedeutung der Worte. Also es ist schon,
total.
Die trägt dich.
Total. Mich hat es eigentlich auch mal total genervt, dass meine englischen Songs, ich habe die schon auch echt ernst gemeint. Also die Texte waren mir extrem wichtig. Und das ist aber natürlich jetzt nicht für alle so gewesen.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also ich habe das Gefühl,
dass... Also es gibt schon Leute, denen das total bewusst war und die das auch interessant und wichtig fanden, sozusagen diese Seite meiner Musik. Aber also erstaunlich viele, die sich nie gefragt haben, was ich da eigentlich singe. Das hat mich irgendwann schon frustriert, ehrlich gesagt. Weil ich mir echt immer total Mühe gegeben habe mit der Scheiße.
Okay, nervt dich das jetzt, dass jetzt irgendwie alle, jetzt hast du diese deutschsprachige Platte gemacht, die Deutsche mit den Brush-Texten, die ja gar nicht von dir sind, sondern klar, du hast sie dir zu eigen gemacht, aber jetzt plötzlich reden alle, also du bist ja sozusagen eine Art von Gefäß, in das man jetzt, du hast dir selber sozusagen diese Brush-Texte da reingeschüttet und die jetzt sozusagen zur Musik gemacht und jetzt sagen alle, wow, was ist für eine toll, was wie anrührend und so weiter und so voll ihre Songs sind und so, und auch die Texte sind ja auch so toll.
Also nee, das finde ich, das verstehe ich ja total.
Weil
das
du ja selbst genauso. Auch Fan von Brush.
Ja, total. Ich finde es einfach nur toll. Ich bin ja nur dankbar dafür. Echt, das finde ich total.
Ja, okay. Toll. Ja, okay. Aber hast du ja gerade schon gesagt, dass es dich schon ein bisschen nervt, dass bei deinen Solo-Sachen vorher nie jemand über, es hat auch wirklich nie jemand über die Texte gesprochen.
Nee, ich glaube, ich habe mich einfach irgendwann gewundert, weil ich halt immer Musik, ich konnte an den Texten nie vorbeihören. Es ging einfach nicht. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es anderen Leuten genauso geht. Und das habe irgendwann festgestellt, dass es einfach nicht so ist.
Ich habe das Gefühl, es wird selten über Texte gesprochen, oder? Also ich meine, bei deutschsprachigen Bands wird fast immer nur über Texte gesprochen, weil oft das Musikalische eher uninteressant ist.
Aber man kann doch über einen Song nicht reden ohne den Text.
Ja, eigentlich nicht. Aber findest du, ich weiß jetzt, ist vielleicht so eine Behauptung von mir, aber ich habe nicht das Gefühl, dass so viel über Texte gesprochen wird. Also,
ja, aber über die Songs. Und dann gehe ich doch davon aus, dass sie die Texte mitmeinen.
Ja.
So, das denke ich dann. Aber es ist halt also, tatsächlich nicht so.
Ja.
Die Leute machen einen Unterschied zwischen Musik und Text. Ja. Und der Text, den kann man auch irgendwie ausblenden. Wahnsinn. Ja. Also ist mir für mich immer noch unbegreiflich, aber es ist anscheinend so.
Ja, ich meine, ich finde es interessant, wie ich mit meiner Tochter zum Beispiel über Taylor Swift spreche. Mhm. Und dann sagt die, musikalisch ist das vielleicht für dich nicht. Aber ey, glaub mir, das ist echt eine saugute Texterin.
Na, ist doch super.
Ja.
Aber das verstehe ich total. Ja. Ich verstehe nicht, dass nicht alle so denken.
Ja, aber ich meine, das ist ja ein bisschen das Problem, oder? Bei der Popmusik, dass es halt ja auch immer schon sehr stark zum Mozart verkommen ist, teilweise also einfach klassisch halt im, ja, es läuft dann eben. Als Hintergrundmusik, ne? Also, dass es halt Hintergrundmusik tauglich ist. Ne? Mhm. Aber gut, ich meine, ein guter Popsong kann natürlich beides sein. Der kann als Hintergrundtapete laufen, aber trotzdem, wenn man einsteigt, ist da was. Oder da ist ja sozusagen.
Ich kann das gar nicht, weil ich höre nie im Hintergrund Musik. Ich kann das gar nicht.
Also, wenn Musik an ist, dann bist du drin.
Dann kann ich, das ist immer auch manchmal echt anstrengend. Das heißt, ich muss es dann auch rausmachen, wenn es nicht geht.
Oder ist es für dich so in deinen Bars und Clubs und so? Also ich meine, Clubs ist ja dann eh Dance.
Und dann trinke ich dann was, das geht schon.
Betäubung klassisch. Und so ein bisschen die Emphase abzubauen.
Aber tatsächlich kann mich das echt rausbringen. Also ja? Auch aus dem Gespräch oder so. Das ist echt gar nicht so ohne für mich.
Dann lieber
einen Wald spazieren. Zu Hause höre ich fast nie Musik. Ja, also mache ich tatsächlich nicht. Und wenn, dann habe ich so eine Zeit, wo ich irgendwie dann gezielt auch nach Musik suche, Spotify. Und dann bin ich aber auch für ein paar Tage so unterwegs und höre Musik. Aber es ist auch selten.
Ja, wo wir gerade hier bei aufgenommener Sprache sind, hörst du auch so Hörbücher und sowas?
Wenig. Nee, eigentlich nicht. Ich höre ab und zu mal was mir eine Freundin zuschickt, die selber so Feature und Hörspiele und so macht. Mhm. Und die schickt mir ab und zu mal so ein paar Links. Und ich höre schon gerne auch Hörspiele jetzt neuerdings. Aber nicht, dass ich gezielt selber suche und wüsste, wo ich das auch suche.
Ansonsten gibt es ja gerade so, habe ich das Gefühl, dass sich viele oder dass sich mehr und mehr Filme Leute auch entdeckt haben, so als Score-Schreiberin. Mhm. Da bist du jetzt ja auch, also zumindest immer wenn wir uns treffen, dann erzählst du, dass du schon wieder eine neue Filmmusik machst.
Stimmt.
Genau, wie ist das für dich? Also die Connection von Bildern und Musik, also das ist ja auch nochmal eine interessante Welt, also Sprache, klar, Sprache sind ja auch immer Bilder, aber natürlich über ein anderes Medium.
Es ist so, dass ich glaube, ich habe jetzt nicht so viele Scores geschrieben. Ich habe es eher so, dass die Leute sozusagen die Songs lizenzieren und die benutzen, weil die tatsächlich, glaube ich, relativ score-tauglich sind. Oder weil, glaube ich, die es auch so leerstellen lassen und so. Und ich glaube, die Musik ist einfach so ein bisschen kompatibel für bestimmte Bilder. So. Und darüber bin ich, glaube ich, auch in so eine Position gekommen, auch Sachen anbieten zu können. Oder so der klassische Score-Writer bin ich ja gar nicht. Mache ich jetzt ein bisschen mehr. Fange ich eigentlich immer mehr an und finde es auch eine Herausforderung. und finde es eher spannend, um zu gucken, ob ich das wirklich kann oder ob ich eigentlich immer nur meine Songs verkaufen kann. Aber ich mag das natürlich sehr. Ich liebe auch Filme. Und
bist du eine richtige Filmeguckerin? Also guckst du viel
Filme? Nee, aber ich bin jetzt 8 Jahre mit einer Filmemacherin zusammen. Ich glaube, da wird man einfach total
zwangsläufig zu allen Festivals geschleppt, so ungefähr.
Nee, und auf jeden Fall kriegt man natürlich viele Filme gezeigt.
Und
fängt auch selber an, sozusagen bildlicher zu gucken auf die Welt.
Ja, und so Serien?
Oh ja, Serien auch.
Ich richtig was wegwatchen?
Ah ja, bin ich auch gut dran.
Ja? Ja. Okay, aber jetzt haben wir haben jetzt im Prinzip gesehen geredet, wir haben über woanders gesprochen, ich rekapituliere mal kurz nochmal, dann haben wir über deinen musikalischen Werdegang gesprochen, haben wir über den Anfang in Berlin gesprochen. Vielleicht nochmal Berlin finde ich nochmal interessant, weil du bist ja auf jeden Fall eine super Beobachterin auch und bist ja auch die ganze Zeit hier. Das ist ja sozusagen deine Stadt.
Ich bin ja auch Berlinerin.
Du bist ja Berlinerin.
Ja.
Genau, was ist denn so mit Berlin jetzt? Wie sieht es denn deiner Meinung nach aus? Ist die Stadt komplett
im Arsch,
in Händen von Arschlöchern? ArschlöcherInnen, keine Ahnung, wie ist deine Meinung, der Wandel der Zeit in dieser Stadt? Ich meine, du bist ja die ganze Zeit hier, hast die ganze Zeit gewirkt und gemacht und getan.
Ja. Ich glaube einfach, dass ich sehe das jetzt so, dass ich wirklich das Privileg hatte, in dieser Zeit sozusagen groß zu werden, in der Berlin echt sozusagen offen und frei war und einfach echt tatsächlich Räume zu bieten hatte. Also, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, das nicht lange bestehen bleibt, ist irgendwie einfach systemimmanent, oder?
Und, ja.
Von daher mag ich mich da gar nicht mehr so echauffieren tatsächlich. Und ich bin nach wie vor eigentlich sehr gerne hier. Also ich vermisse Berlin auch, wenn ich länger weg bin und kann dieser ganzen Tristesse und diesem schnoddrigen und öden und gestressten auch echt was abgewinnen. Ich mag das eigentlich mal.
Ja, was ist mit Orten, die dir mal wichtig waren? Also ich jetzt mal so, was ich Bars, Clubs, ist da noch viel von da oder ist vieles einfach schon längst nicht mehr da?
Es war schon immer so, dass sie da waren und nicht da waren. Ich kenne es gar nicht anders.
Die kommen und gehen oder machen auf.
Kommen und gehen und dadurch, dass ich jetzt einfach nicht mehr so dolle viel Orte suche, weil ich irgendwie echt hinterher bin, meine Leute noch zu treffen, die ich treffen möchte, empfinde ich das nicht mehr als so krassen Verlust. Aber ich verstehe schon, dass es für viele Leute echt ein Verlust ist. Also das sehe ich schon auch. Aber ich, wie gesagt, ich kenne diese Stadt nur mit Verlust. Ja. Also das gehört irgendwie dazu, auch zu dieser Schnelligkeit.
Was ich interessant finde, ist, du hast ja eben, wir haben ja gesprochen über deinen Anfang, als du angefangen hast, selbst dann Musik zu produzieren, aufzunehmen, zu komponieren am Computer zu Hause. Jetzt ist ja mittlerweile so, alle haben ja Computer zu Hause und man kann ja auch alleine Musik zu Hause produzieren. Jeder kann zu Hause Musik an. Es gibt ja auch unfassbar viele Leute, die tolle Musik zu Hause produzieren, ob jetzt Folk, Hip-Hop, total, Elektronik und so weiter und so fort. So total toll auf der einen Seite, auch eine super Emanzipation und so. Auf der anderen Seite natürlich total doof, weil man braucht dafür gar keine Räume mehr. Also, weißt du, was ich meine? Also die Frage ist halt, das politische Einfordern von Räumen, Proberäumen und so weiter und so fort, natürlich findet natürlich immer weniger statt, wenn man gar keine Räume mehr braucht. So, das ist, weißt du, wie siehst du das? Ich meine, du sagst ja, für dich war es wichtig.
Was heißt Einfordern von Räumen? Ich meine, das ist einfach, diese Räume sind fucking teuer geworden. Es ist eigentlich egal, wohin du gehst, du kannst es gar nicht leisten. Das ist halt diese komische Rechnungsnummer, die alles durchdrängt hat irgendwie.
Kotzen nutzen, wollte ich schon sagen.
Die hat halt einfach dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das ist einfach nicht zu halten. Diese Räume, die sozusagen nichts kosten und dadurch aber erst zu Räumen werden.
Sie wurden ja alle schon weitestgehend zu Räumen, ne? Also wir sind ja schon in so einer Transformationsphase, wo eigentlich das meiste schon, ja, klassisch durchgentrifiziert wurde und so weiter und so fort. Und wie die alte Story, die Künstler kommen in die Gegenden und machen die abgefuckten Bars auf und genau.
Ja, aber ich glaube, an der Situation wird sich echt nichts ändern, solange die Besitzverhältnisse die sind, die sie sind. Also das ist einfach, da kann man politisch auch nichts einfordern. Bei wem denn? Und warum sollten sie denn diese Räume freigeben? Also, weißt du, das ist irgendwie so, sehe ich tatsächlich.
Ja, die Kommune könnte sie kaufen vielleicht. Ich meine, ich hätte nur neulich...
Aber dann würde man anfangen, die Besitzverhältnisse zu ändern.
Genau. Ich war neulich, da gab es das Popkulturfestival in Berlin und dann gab es dann so eine Rede und da stand ja mal kurz zur Diskussion, dass das hier Kulturbrauereigelände verkauft wird. Das gehört irgendwie so einer, was weiß ich, irgend so einer Investmentgruppe aus Luxemburg oder so. Und dann stand das irgendwie, dann hat irgendwie Klaus Lederer hat halt so die Antrittsrede da gehalten, für dieses, also die Eröffnungsrede zum Popkulturfestival, was auch ganz schön war, aber dann hat er darauf hingewiesen, auf diesen Umstand, oh, dieser Kulturraum wird jetzt vielleicht auch bald fehlen. Und dann meinte er so, ja, man kann höchstens was an den Nutzungsplänen ändern, weil leisten können wir uns das nicht. Und dann habe ich mal recherchiert danach und dann ging es irgendwie um 150 Millionen oder so. Mhm. Ich meine, klar, man hat mittlerweile natürlich dank Corona und den ganzen Fördertöpfen komplett sowieso das Gefühl für Geld verloren.
Ja, aber das ist auch interessant. Es ist ja auch vielleicht richtig, dass wir es verlieren, weil es ist ja vielleicht auch gar nicht wirklich da. Also, weißt du, ich meine, warum ist plötzlich alles förderbar? Warum kriegen wir alles gefördert und warum ging es vorher nicht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich finde, das bringt mich echt dazu, auf einer Bühne zu stehen und zu denken, okay, interessant, ich muss eigentlich nicht, ich bin nicht dankbar für die Förderung. Scheiß drauf. Das Geld ist doch sowieso da. Und ich finde, es steht uns zu.
Ja,
ich genauso fand das, wie
ja,
anderen und so.
Nicht ja, ich fand es auch interessant, dass man halt gesagt hat, dass dann halt mir sozusagen meine linke Partei hier in Berlin sagt, ja, das können wir uns nicht leisten. Mhm. Wo ich mir dann auf der anderen Seite denke, wie viele Milliarden haben wir jetzt nochmal für andere Sachen rausgeballert?
Genau.
Wir reden ja auf einem Popkulturfestival darüber, was auch 1,5 Millionen jedes Jahr kostet oder so. Und dann können wir uns aber diesen ganzen Ort nicht leisten. Aber dann kommt irgendein Investor und dann gibt es dann irgendeinen kreativen Think Tank, weißt du? Also, so, das versteht man dann irgendwie nicht. Vor allen Dingen ist das Gebäude zum Beispiel, die Kulturbrauerei ja auch eigentlich das ist ja auch ein Wert an sich. Also der ist ja einfach so einfach wahnsinnig viel wert, egal wie man ihn beziffert, also mit wie viel, also was für einen Preis der hat. Oder?
Absolut, absolut. Deshalb darf er eigentlich nicht in den Markt gegeben werden.
Ja, genau. Aber er wurde ja schon vor Jahren in den Markt gegeben.
Ja, aber das ist das Problem, in dem wir sind. Und tatsächlich muss man das, glaube ich, systematisch angehen und nicht...
Genau, du hast vollkommen recht. Es ist wahnsinnig schwierig, das unter den Bedingungen gerade einzufordern, weil einfach Immobilien, ich meine, wir haben den Mietpreisdeckel wieder gekippt hier.
Ja, Wahnsinn.
Ja, oder? Ja. Also ich meine, das sah mal irgendwie gerade mal irgendwann zwischendrin ganz gut aus, aber jetzt ist das wieder so, wie es ist. Und die Tränen der Investoren kullern auf den Boden und wir dürfen ein paar Songs daraus machen.
Uff.
Lieber wieder zurück zu schönen Themen. Nein, aber ich meine, aber das, klar, ich weiß ja, dass du das auch so siehst und ich sehe das ja auch so und das ist irgendwie schwierig, aber ich habe gerade eben das Gefühl, dass, ja, keine Ahnung, da hilft uns irgendwie das Internet und die Petition dort auch nicht weiter oder so. Ne? Und genau, und dass natürlich für die junge Generation gerade andere Themen viel wichtiger sind, also beziehungsweise, dass Teenagerinnen jetzt, keine Ahnung, Climate Change und so auf der Uhr haben und dass die jetzt nicht unbedingt...
Räume brauchen, meinst
du? Und Räume, ja, nein, aber auch einfach diese Themen auf die Straße bringen und das vielleicht nicht unmittelbar mit dem ganzen großen Gesamtding zusammenbringen, sondern das, weißt du, dass man das sozusagen vereinzelt. Ich meine, wir haben ja in den 80ern oder so, auch wenn es um, keine Ahnung, Atomkraft, nein, danke ging oder so, dann hat man ja auch nicht gleich das ganze System angegriffen. Also klar hat man das dann schon... Aber jetzt nicht auf diesen Demonstrationen, du weißt, was ich meine. Mhm. Also junge Menschen jetzt...
Ja, nicht ganz, aber ja, ich kann mir...
Ich meine nur, dass man als junger Mensch, wenn man jetzt irgendwas findet, was einen annervt und man dafür auf die Straße geht, dass man da nicht unbedingt das ganze große System in Gänze... Also momentan ist ja zum Beispiel auch dieses große Thema, irgendwie diese grüne Revolution des Kapitalismus in Deutschland. Wir wollen jetzt so eine Art Land werden, was technologisch diese ganzen Dinge nach vorne bringt, wo es um nachhaltige Energien geht und also so ein grüner Kapitalismus. Und da wollen wir Marktführer werden und so. Und das soll dann auch Wohlstand bringen und gleichzeitig eben auch alles grün machen. Also so, das ist ja so die, ne, also das Allheil-Super-Ding, die Superkonzeption, die man sich da gerade ausdenkt. Theoretisch. Und, da ist aber ja an keiner Stelle gesagt, dass man auf irgendwas verzichten muss oder dass irgendwas.
Ja, krass.
Und das ist ein krasses Versprechen, was da gerade im Raum steht.
Ja, aber glaubst du nicht, dass es. Du sagst ja, dass es für die jungen Leute nicht in der Luft liegt, sozusagen das ganze System zu kritisieren. Ist das wirklich so? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich finde, keinen krasseren Moment als den jetzt, das komplett in Frage zu stellen. Und ich finde, da habe ich schon das Gefühl, dass es getan wird auf vielen Ebenen.
Ja, gut, aber wenn du jetzt dir politisch anschaust, das.
Was gewählt wurde?
Ja.
Ja, vielleicht gehen die nicht wählen, Leute, die Leute, die das in Frage
vielleicht
stellen.
Vielleicht dürfen die noch nicht wählen.
Vielleicht also dürfen die noch nicht wählen und vielleicht gehen die aber auch nicht wählen, die das tun, weil es tatsächlich keine Alternative gibt.
Okay, also die klassische, wir leben nicht in demokratischen Verhältnissen. Diskurs meinte, dass solche Leute sagen.
Naja, oder die klassische, was ist schon die Demokratie? Als was wird das uns verkauft? Und das auch anzweifeln. Ja. Ne? Also.
Genau, oder neulich noch wieder das schöne Frank Zappa-Zitat, die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Das ist auch schön. So halt aber, nein, wir wollen jetzt hier nicht so fatalistisch raus. Nein, aber ich meinte ja eben nur, dass, wir waren ja in Berlin. Wir waren ja in Berlin, in unserer schönen Stadt Berlin, in der wir immer noch gerne sind. Du, ich auch. Immer wenn ich mal auf Tour bin oder so oder irgendwo anders und dann wieder zurückkomme, dann denke ich dann doch, dann habe ich es ganz gut getroffen. Ich meine, ich habe es mir ja ausgesucht, bin vor ungefähr 20 Jahren hierher gezogen und bin ja immer noch irgendwie auch Berlin-Fan. So. Also ich irgendwie dann ja doch auch alternativlos in Deutschland, finde ich. Wenn man jetzt nicht Bock auf Provinz hat. Denn meiner Meinung nach, es wird dann immer gerne, kommen dann immer Leute gerne und sagen an der Stelle Leipzig oder so.
Ja, aber was mit Köln?
Köln ist schön. Köln, ich habe mal in Köln gelebt.
Siehst du?
Bescheuerterweise, Ende der 90er habe ich in Köln gelebt, 3 Jahre oder so. Und da war es aber im Prinzip gesehen mir viel zu teuer. Ding ist aber nur, das Argument kann man gar nicht mehr gelten lassen, weil Berlin ist mittlerweile exakt genauso teuer. Ja, das finde ich nochmal eine Option. Also jetzt einfach nochmal, doch nochmal in den ollen bundesrepublikanischen
Westen. Wenn ich es wirklich mal schaffen würde aus Berlin weg, dann würde ich ja mal ganz weggehen lieber.
Land?
Ja. Ja? Ja, schon. Also ich würde schon gerne auch nochmal woanders leben. Aber es ist nicht so einfach, verdammt. Ich komme echt nicht so einfach raus hier. Ist auch echt ein bisschen dieses, hat ja auch eine schwierige Seite, das Leben in Berlin dann doch relativ einfach ist noch im Verhältnis zu anderen Orten.
Du meinst, es ist dann so für einen, weil man ja hier schon so
lange ist? Eine Zeit lang hätte ich gar nicht das machen können, was ich mache, woanders. Und jetzt ist es so, dass ich hier nicht mehr wegkomme, weil meine Eltern zu alt sind und meine Kinder zu groß. Und keine Ahnung, ich komme gar nicht mehr raus.
Sind zu alt und meine Kinder sind
sehr schön. Ich komme sozusagen gar nicht mehr aus diesem Hamsterrad raus, in dem ich da jeden Tag irgendwie unterwegs bin. Und könnte gar nicht gehen, ohne auch echt was zu zerschlagen sozusagen.
Okay, also ja klar. Wenn es darum geht.
Also ich habe den Moment verpasst, fürchte ich.
Ja, ich habe das ja ganz arschig dann irgendwann gemacht. Also man zieht sich ja immer so ein bisschen aus der Affäre, wenn man halt so diese, also man hat das natürlich immer mit so Flucht aus der Provinz, raus aus, ne, aus dem Kaff, rein in die Stadt. Das war immer ein gutes Argument. Vor allen Dingen halt auch natürlich kulturell oder beruflich auch einfach keine Perspektive zu haben auf dem Land für das, was man macht. Obwohl auf der anderen Seite bewundert man auch immer wieder die Leute, wenn man mal auf Tour ist, die in so kleinen Käffern irgendwas machen. Also die so, die so da Initiative ergriffen haben und das eben schaffen, in einen kleinen Club oder so, eine kleine Bar zu betreiben im Nirgendwo und da Leute mobilisiert zu kriegen. Keine Ahnung, aber das kennst du ja gar nicht so richtig, das Provinzleben.
Ich kenne nur so das Vorstadtleben, so Marzahn, Lichtenberg, so diesen Ghetto, Neubau, Block, Kindheit oder so. Aber das hat ja auch mit Berlin, so wie wir es jetzt, also mit dem Berlin, in dem wir leben, auch nichts zu tun. Also es ist ja auch tatsächlich für mich damals schon auch eine Entscheidung gewesen, in die Stadt zu gehen und nicht.
Ja.
Und da bin ich auch weg aus Marzahn, weil ich es echt scheiße fand. Und also wahrscheinlich ähnliche Gründe.
Ja, ne? Schon, das ist
schon, klar. Und auch das Versprechen eben nach Alternativen und so weiter.
Ich meine, Brasch hat ja im Prinzip auch von Berlin geschrieben immer oder als Berliner geschrieben.
Total.
Und, ja.
Total. Also ich denke auch, dass ein Teil der Faszination da auch mich drin liegt, dass ich da eben auch in Berlin wieder gesehen habe und eben auch in Berlin beschrieben bekommen habe, dass ich, in dem ich war, aber dass er ja gar nicht beschrieben hat direkt, aber für mich trotzdem war es dann wieder da.
Ja, und er beschreibt ja halt auch diese ganze Verlogenheit und so auch so, schon so gut, ne? Oder? Also dieses Weggucken und diese ganze, keine Ahnung. Ja, all die Umstände, die dazu geführt haben, dass wir jetzt über sowas reden wie, keine Ahnung, es gibt die Räume halt nicht mehr. Also damals sind sie schon, damals haben sich Arschlöcher diese Räume schon einfach mit Geld erkauft und besetzt in einem anderen Sinne, als wir jetzt vielleicht das besetzen wollen würden oder so.
Du meinst damals jetzt noch vor der Wende?
Ja.
Aber auch direkt nach
der Wende? Direkt auch direkt nach der Wende.
Auch direkt nach der Wende. Das ist ja das Ding, das ich dann irgendwann auch verstanden habe. Wow, wir haben es doch relativ kampflos aufgegeben, ne? Also das war, glaube ich, der Moment, wo ich dann eben, apropos anarchisch Anspruch auf eigene Geschichte, aber dann auch die eigene Geschichte hinterfragen muss natürlich. Warum habe ich denn das aufgegeben? Hätte ich es nicht auch schnallen können? Okay, ich kann mir natürlich sagen, okay, ich hatte keine Ahnung von, ich wusste, hatte kein Gefühl dafür, was besitzt oder was wirklich bedeutet oder ob es dafür eine Entsprechung gibt und so. Und trotzdem ist es natürlich, wäre es ja schon an uns gewesen, diese Räume auch zu behaupten und nicht abzugeben. Ne?
Du meinst jetzt so die Übernahme des Westens, der westlichen Firmen, der westlichen Politik, der westlichen,
ja, auch, also selbst
der Kapitalisten, wie sie quasi hier sich alles genommen haben,
ja,
oder
das sind
oder
ja schon die, das ist ja schon die ganz böse Beschreibung von allem, aber ich meine auch ganz, eigentlich sogar die ganz freundliche und nette.
Dann beschreib es doch mal freundlich.
Naja, viele, die in den 90ern kamen, waren ja natürlich auf der Suche nach so Off-Räumen und nach einem Versprechen, in Berlin etwas leben zu können, was sie in der Provinz zum Beispiel nicht leben konnten oder in Städten, wo alles viel teurer war und so. Und trotzdem hatten sie aber natürlich alles, was so Coolness und Style und so angeht, hatten sie konkrete Vorstellungen und haben das dann auch einfach mal
mitgebracht
und auch viel vehementer vertreten als wir unseren Style, sagen wir so. Und gleichzeitig aber auch mit dem Bewusstsein für Orte, dass man Orte durchaus auch haben sollte und nicht nur reingeht und wieder rausgeht.
Ja,
dass man reingeht und dass man da auch schön festhält, wenn man einmal drin sitzt.
Ja, okay.
Und das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, und selbst wenn sozusagen der ursprüngliche Anlass oder Motor nach Berlin zu kommen ein Freiheitsgedanke war, oder ist natürlich trotzdem, ist es so, dass an den entscheidenden Positionen jetzt die Leute sitzen, die in den 90ern nach Berlin gekommen sind. Aus dem Westen und nicht die da schon da waren und dachten, oh, was passiert denn hier gerade? Wow.
Klar, auf jeden Fall. Das sind natürlich klar, alles weitestgehend ist das politische oder kulturpolitische, aber auch wirtschaftliche Geschehen mittlerweile hier in den Händen von Leuten mit westdeutschem Hintergrund wahrscheinlich, ne? Wenn man es sich genau anschaut, wahrscheinlich kommen da schockierende Zahlen warum.
Sehr wahrscheinlich,
oder?
Wurde sich auch genau angeschaut. Ja. Da gibt es ja richtig Studien.
Ja, genau, so ja, genau. Das sind
Ist auf jeden Fall so. Und ich meine, ich kann es ja auch nur aus einem persönlichen Kontext erzählen, in den ich kennenlernen durfte oder kennengelernt habe, das Musikbusiness. Das ist, da gibt es kaum Aussies.
Das ist richtig, ja.
Das ist einfach so.
Ja.
Und die kamen alle in den 90ern nach Berlin. Macht ja auch Sinn. Aber gleichzeitig wurde damit auch der ganze Inhalt. Also ich meine, weißt du, Berlin, Tokio, was cool war, was angesagt war, was hip war.
Genau, Berlin, Tokio, kurz an der Stelle, der Club damals, genau.
Ja. Das waren im Prinzip natürlich alles sozusagen Bewertungskriterien, die aus der westlichen Popgeschichte herrühren.
Ja.
Und die man gar nicht so ohne weiteres versteht, wenn man da nicht herkam. Oder auch gar nicht unbedingt so sehen muss.
Ja.
Ne? Und die also, einfach nichts bedeutet haben eigentlich tatsächlich.
Ja, wie ist es mit diesem Trash-Moment? Weil ich meine, Berlin-Tokio hat ja auch ein wahnsinnig starkes Trash-Moment.
Ja, genau. Aber das ist was Trash, das Wort, allein das Wort Trash ist absurd. Ja, natürlich habe ich das alles mir angeguckt und dachte, ja, wow, Trash, wow, Punk, krass, sind die alle cool. Aber es, es ist natürlich dann eigentlich nur eine Geschichtsschreibung in dem Moment. Selbst in diesem Off-Bereich.
Klar.
Ne? Und das, woher ich kam, diese ganzen Experimentalkram oder auch so russische Avantgarde-Bands, Nijdali, Auktionen und so eine Sachen, die auch in den 90ern in Berlin noch rumgetourt sind und eigentlich auch total viele Leute gezogen haben. Und das hatte auch eine Bedeutung. Aber dafür gab es gar keine Zuschreibungen, keine, also jedenfalls keiner, die in den Musikfeuilletons landeten.
Nee, die Diskurse sind da auf jeden Fall abgeschnitten, ne? Kann
genau,
man sagen.
Genau.
Ja, klar.
Und das, und sozusagen, dass ich da, also ich oder wir das überhaupt, dass wir das zugelassen haben, das finde ich schon rückblickend ein bisschen auch ein eigenes. Das hätte man irgendwie anders handhaben können oder zumindest ein bisschen drum kämpfen können.
Ja, gut, auch, aber du warst ja auch noch sehr jung, oder?
Ja, ich mein, klar, ich war sehr jung, klar.
Und zu dem Zeitpunkt war das ja wahrscheinlich auch, ich meine.
Aber Brasch war auch total jung.
Brasch war.
Der hat sich das viel früher bewusst gemacht.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber der hatte natürlich noch diesen krassen Kontrast der Bonner Republik. Ja, weil klar. Ich meine, weil wenn man dann hier im Osten war und dann sich rüber gemacht hat und dann diesen ganzen Wahnsinn in der Bonner Republik gesehen hat. Also dass diese wahnsinnige Spießigkeit.
Du meinst, der Kontrast war vielleicht noch größer
für
ihn.
Ja, genau. Also, als dann die Wende kam und so, da waren wir ja schon mittendrin in Privatfernsehen.
Mhm.
Also es gab einfach schon einen riesengroßen Markt für alles Mögliche. Großen Popmarkt, großen Medienmarkt, bla bla bla. Und das hat sich ja sozusagen in der Bonner Republik damals noch eher so in den 80ern oder so, hat sich das ja erstmal alles entwickelt. Das war ja alles noch auf einem total piefigen Niveau. Also weißt du, das, so wie es dann in den 90ern war, da gab es schon privat, da gab es schon MTV und so. Also, das ist ja auch für uns damals im Westen ja auch alles in einer rasenden Geschwindigkeit passiert. Also,
wahrscheinlich, ja.
Also man hat es ja auch einfach alles immer ganz stumpf umarmt. Weißt du, man hat es gar nicht in Frage gestellt.
Ihr also auch nicht.
Nein. Man hat sich geärgert. Man hat sich geärgert, wenn man MTV angemacht hat, dass da immer die gleichen 10 Lieder liefen.
Mhm.
Immer die gleichen. Und dass einem auch eigentlich keins davon gefiel. Aber es hat auch so ein bisschen so Stockholm-Syndrom, weißt du, also so irgendwie mit drin gehangen und irgendwie, keine Ahnung, ja, was macht man so im Wasteland? Internet gab es noch nicht.
Mhm.
Da natürlich, also es gab noch Schallplatten und so. Aber ich meine, man hat diesen Scheiß ja auch irgendwie umarmt. Und sowieso war ja, oder ist die Popkultur, ist eine angelsächsische Kultur halt. Ne? Amerika und England sind da ja nun mal sehr stark auch. Und da kam natürlich immer auch sehr viel her. Also für uns auch als Vorbilder oder so. Ich war ja an der holländischen Grenze, da kamen halt super viele Sachen dann auch über Holland oder so. Also die haben dann auch viel importiert. Also das waren ja aber auch alles Platten, also alles transatlantisch sozusagen. Oder vieles aus Amerika, vieles aus England. Das waren so die stilbildenden Einflüsse für einen selber. Da hat man halt so hingeschaut. Was machen die Engländer, was machen die Amis, was ist in London los, was geht in New York oder so.
Aber das ist ja ein deutsches Phänomen, oder?
Ist auf jeden Fall, ja.
Also mehr als woanders, denke ich mal.
Ja, ich meine, ich weiß auf jeden Fall, also aus meinem Nachbarland, also von den Holländern weiß ich schon auch, dass die auf jeden Fall die Amis auch schon eine sehr starke Leitkultur sind oder also popkulturell meine ich jetzt, oder auch die Engländer natürlich auch.
Ja, aber ich glaube schon, dass also Länder wie Polen, Frankreich, Russland und so, da natürlich.
Klar.
Hat ein bisschen eine Rolle, aber die haben einen sehr großen eigenen sozusagen Markt.
Klar. Und der asiatische Markt ja auch. Ich meine, sieht man
exakt.
Ja.
Und ich glaube schon, es liegt daran, dass Deutschland auch dann einfach nach dem Krieg.
Ja, klar, wir waren. Klar, war, auf jeden Fall, klar, definitiv. Ja, ich meine, die haben ja auch die eigenen Radiosender und so installiert damals.
Genau.
Und so. Genau, die Engländer, aber ich meine, wir hatten ja.
Was ja auch Sinn macht damals, ich meine, dass das so ist.
Ja, und ich meine, die Companies sind natürlich auch aufgeschlagen. Also EMI gab es dann in Köln oder so. Natürlich hatten die eine Marktmacht. Natürlich haben die ihre Produkte irgendwie entsprechend an den Start gekriegt. Und heute ist, ich weiß gar nicht, wie es halt jetzt heute so ist. Also ich habe das Gefühl, heute ziehen sich einfach alle alles rein. Ja. Das ist so ein bisschen da habe ich so, also ich meine, keine Ahnung, junge TeenagerInnen gehören K-Pop-Bands.
Mhm.
Aber halt auch Hip-Hop von weiß der Teufel wo. Kann hier im Prenzlauer Berg sein, von irgendwelchen, keine Ahnung, aus der Klasse, die auch auf YouTube geile Videos raushauen. Kann aber auch aus den Staaten sein. Es kann theoretisch gesehen, es kommen über Scores und so oder über Filme auch super viele Musiken aus aller Herren Länder rein. So, es gibt teilweise merkwürdige, was weiß ich, indische Ragas, die plötzlich in irgendwelchen Playlisten. Also ich habe gerade das Gefühl, dass eigentlich diesbezüglich das doch alles viel offener ist, als es jemals war, oder? Das Problem ist natürlich nur, dass das macht die Orte jetzt wie Berlin jetzt auch nicht. Also ich meine, klar, Berlin ist ja ein Ort, der super divers ist. Sei es jetzt, was, wo die Leute herkommen, was sie für eine sexuelle Ausprägung haben, blablabla. In allen möglichen Fragen ist Berlin durchaus eine diverse Stadt oder so, oder in der Diversity sozusagen auch gelebt werden kann. Aber das macht es natürlich trotzdem am Ende jetzt auch nicht gerechter, was die Kapitalverhältnisse angeht oder die Besitzverhältnisse angeht. Ne? Das ist vielleicht das große Problem unserer Zeit gerade. Ja, abschließend hier vielleicht nochmal. Lass uns einfach mal so Cliffhanger.
Ja, wow, ne? Ich habe gerade gedacht, uff.
Nein, wir kommen jetzt hier noch raus. Wir kommen da noch raus aus diesem Tal. Ja, ja. Und zwar, es gibt ja auch noch so eine Playlist, eine begleitende Playlist zu dem Podcast hier. Und da gibt es immer die Bitte. Genau. Ich dachte vielleicht zu den 90ern, als es losging, vielleicht so 2, 3 Stücke zu benennen, die dir damals wichtig waren. Oder kann es auch irgendwelche Artists sein, wo du sagst, so das.
Zu den 90ern?
Ja, so zu der Zeit. Und ja das finde ich wieder ganz schön, glaube ich, einfach so für den Vibe. Weil wir mischen dann auch noch so ein paar alte, vielleicht Mina oder Contriva Stücke rein und vielleicht noch.
Ja.
So. Das könnte.
Naja, dann vielleicht ein Stück von Auktion oder so.
Mhm.
Maya Lyubov. Schick mal.
Genau. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das alles ganz. Ja, abgekartet hier. Nee, genau, ja, das finde ich schön.
Und dann vielleicht noch so eins aus den späteren 90ern, wo ich dann doch angefangen habe, Indie-Musik zu hören, amerikanische, vielleicht ein Yola Tango-Stück.
Oh ja, sehr schön.
Stockholm-Syndrom, wenn wir schon darüber geredet haben.
Sehr gut. Genau, und aktuell vielleicht noch irgendwas? Fällt dir aktuell irgendwas ein?
Ja, ich finde ja, ich mochte ja wirklich, oder ich mag, Warte, mein Land, warte von Atacanani.
Ah, sehr schön, ja.
Also,
sehr, ja.
Ich weiß, es ist für,
ja,
hast du ja rausgebracht.
Ja, ich bin da verbandelt, aber ich mag die Platte auch sehr, sehr gern.
Und dann vielleicht auch einfach das Titelstück.
Ja, oder? Das ist schön auf jeden Fall, genau. Ja, dann nochmal kurzer Ausblick. Also woanders, es gibt jetzt noch das Brasch-Wochenende, ne, im Babylon.
Genau.
Da könnten wir vielleicht nochmal an der Stelle darauf hinweisen. Gibt es da noch Karten?
Es ist gar kein Wochenende, es ist von Montag bis Mittwoch.
Ah, Montag bis es unter der Woche.
Und da das ja vorproduziert ist, gibt es jetzt natürlich noch Karten, das ist noch gar nicht im Vorverkauf, gebe ich gleich zu. Aber ob es zu dem Zeitpunkt, wenn du das ausstrahlst, dann noch Karten gibt,
ja, das ist ja dann in 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Ja, also dann von da aus werden es noch 2 Wochen sein. Okay, aber
Ja, es gibt bestimmt Karten.
Genau, und da spielst du auch nochmal?
Da spiele ich allerdings ein bisschen, also nicht kein Bandkonzert in dem Sinne, sondern so eine Mischform aus Konzert und angelehnt ans Hörspiel von woanders. Also es gibt ja auch noch ein Hörspiel.
Hörspielfassung, genau. Gibt es die eigentlich noch irgendwo im Internet zu hören? Ist sie auf
weil das ja Hörspiel des Monats geworden ist. Steht es da tatsächlich im Internet und kann man hören woanders.
Ganz normal in der Mediathek vom, was ist
Mediathek
das?
Mediathek ARD, glaube ich sogar.
Okay, können wir vielleicht auch irgendwie dann kann man bestimmt irgendwo den Link irgendwo einbauen.
Ja, genau.
Okay, das gibt es nochmal und dann ist erstmal woanders ausgespielt, aber geht wahrscheinlich dann nächstes Jahr weiter. Nochmal im Februar hast du gesagt.
Genau, im Februar gibt es noch eine kleine Tour.
Und dann vielleicht eben dann die Geschichte in Istanbul.
Genau, also eigentlich sehr wahrscheinlich, weil ich weiß nur noch nicht genau, was es genau wird, aber auf jeden Fall geht woanders nach Istanbul. Ja.
Sehr schön. Sind wir jetzt hier zu weit unten gelandet? Nö, oder?
So stimmungsmäßig?
Ja.
Ist zu apokalyptisch geworden?
Ich weiß es nicht.
Es sind aber schwierige Zeiten.
Es sind schwierige Zeiten, oder?
Ja.
Ist auch Herbst.
Also ich habe es trotzdem sehr genossen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, der Berliner Autor und Popkritiker Jens Balzer. Er hat mit High Energy ein Buch über die Kultur der 80er Jahre geschrieben. Ein Gespräch über Helmut Kohl, Madonna und Joy Division.